Hallo, servus, liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Videobeitrag. Bei uns ist Valentin Stalf, der Gründer, Co-Founder und CEO, Co-CEO von N26. Valentin, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Dion.
Valentin, ich habe mir sehr viele Themen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen wollte. Natürlich einerseits, was N26 betrifft, andererseits auch, was das Finanzwesen bzw. die Finanzbranche im Allgemeinen betrifft. Starten wir mal mit einer ganz spannenden Frage: Wie geht's euch? Ja, da gab es verschiedenste Medienberichte zu verschiedensten Themen. Ganz allgemein die erste Frage: Wie geht's euch?
Als Company geht es uns eigentlich sehr, sehr gut. Man muss sagen, wir sind aus der Corona-Krise ja mit einem großen Plus rausgegangen, weil die Leute jetzt auch in Deutschland und vor allem Österreich, also in den Kernmärkten, noch mehr mit Karte zahlen, weniger Cash machen, mehr online kaufen. Das heißt, dieser Trend zieht sich natürlich bei uns in der Kontobewegung durch. Wenn man jetzt auch gleich anspricht, es gibt ja jetzt ein höheres Zinsumfeld. Da verdienen wir auch an den Einlagen der Kunden heute deutlich mehr Geld. Also wir haben bis vor ein paar Jahren oder bis vor eineinhalb Jahren ja 0% auf die Einlagen von der Zentralbank bekommen, teilweise sogar Negativzinsen bezahlt. Heute ist das Zinsniveau ja im Bereich von 3% plus. Ja, das heißt, wir verdienen ja für die Einlagen auch etwas. Und das ist wichtig für unser Geschäftsmodell. Also von den fundamentalen Daten unseres Geschäfts geht es eigentlich sehr, sehr gut. Wir sind natürlich heute noch beschränkt vom Wachstum her, auch vom Regulator her. Das ist natürlich etwas, wo wir gern wieder rauskommen würden. Aber sonst als Company geht es uns eigentlich sehr gut.
Bleiben wir gleich dabei. Du sprichst die BaFin-Auflagen an. Wie geht es euch damit? Seid ihr on track? Wie viel Aufwand bedeutet das auch für eine junge Bank?
Ja, man muss schon sehen, wir haben in den letzten 24 Monaten eigentlich in ganz verschiedene Themen sehr, sehr viel investiert, vor allem auch im regulatorischen Bereich. Und natürlich sind wir da heute ganz anders aufgestellt, als wir es vor 3 oder 4 Jahren gewesen sind. Aber es dauert natürlich, wenn man den Regulator auch direkt im Unternehmen hat und man sich sehr oft mit dem abstimmt. Wir machen das sehr, sehr eng. Muss am Ende der Regulator entscheiden, wann wir aus diesen Wachstumsbeschränkungen wieder herauskommen können. Aber insgesamt als Unternehmen sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt.
Was heißen jetzt konkret diese Wachstumsbeschränkungen? Also insofern, habt ihr genug Speed fürs Wachstum? Kommt genug Geld hinein? Wie seid ihr finanziell aufgestellt? Da gab es ja vom Manager Magazin, glaube ich, unterschiedliche Berichte dazu. Habt ihr genug Geld?
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, wir haben ja eigentlich zu einem sehr guten Zeitpunkt Funds das letzte Mal geraced. Also wir haben wirklich am Hochpunkt sozusagen der Hype-Phase Eigenkapital nochmal aufgenommen, über 700 Millionen von einigen sehr guten Investoren aus dem Silicon Valley, aber auch aus Europa. Und mit dem Geld sind wir natürlich sehr, sehr gut finanziert. Das heißt, wir sind, glaube ich, relativ zu anderen Startups, aber auch generell relativ zu anderen Unternehmen einfach, finanziell sehr stabil aufgestellt. Wir haben ja auch das Ziel, dass wir mit dem Geld, das wir heute haben, als Gesamtcompany profitabel sind. Was bedeutet das? Wir werden in den nächsten Jahren auch kein externes Geld mehr unbedingt brauchen. Es hängt natürlich davon ab, ob wir jetzt nochmal sagen, wir investieren sehr, sehr viel in einen bestimmten Markt, um nochmal zu wachsen. Aber dadurch, dass unser Geschäftsmodell eigentlich von den Fundamentals, also pro Kunde, sehr, sehr profitabel ist, geht es jetzt eigentlich nur darum, das Business noch ein bisschen zu wachsen über die nächsten Jahre und dann wird man als Gesamtcompany profitabel werden. Und das heißt, wir sind gut finanziert, auch langfristig, und wir können uns da eigentlich über die nächsten Jahre orientieren und müssen da jetzt nicht irgendwie Jahr zu Jahr managen.
Noch banaler gefragt, von den 700, die ihr aufgenommen habt, ja, Gibt es da noch was davon?
Ja, natürlich. Ja. Also auch wenn wir sozusagen heute in dem einen oder anderen Monat sozusagen mehr ausgeben, als wir heute einnehmen. Ich meine, 700 Millionen ist eine sehr, sehr große Zahl und der Großteil dieses Geldes ist eigentlich noch heute bei unserem Konto.
Okay. Kurze Frage zum Geschäftsmodell, weil am Anfang, wo wir in eurer Gründungsphase und danach über N26 berichtet haben, war das Thema Geschäftsmodell immer eigentlich das spannendst diskutierte Thema. Ja. Gibt es ein Geschäftsmodell? Was ist das Geschäftsmodell? Was ist heute das Geschäftsmodell von N26?
Ja. Unser Modell ist sehr, sehr einfach. Ja. Ich kann jetzt keine Detailzahlen nennen zu unseren Umsätzen oder so, aber wir machen eigentlich, würde ich sagen, ein Drittel vom Geschäftsmodell her. Also ein Drittel unserer Umsätze kommt aus Premium-Konten. Ja. Da haben so auf jeden Fall über 35% unserer Kunden entscheiden sich auch für so ein Premium-Konto. Dann haben wir ein Drittel unserer Umsätze kommt aus den Kartenumsätzen. Das heißt, wenn ich eine N26-Karte beim Händler verwende, dann muss der Händler uns eine kleine Gebühr abgeben. Mhm. In Europa sind das zum Beispiel 0,2%. Wenn ich im Ausland bin, ist das ein bisschen höher. Und der dritte Bereich, und der ist wichtiger für uns geworden, ist das ganze klassische Bankgeschäft. Also wir machen einerseits ja auch Überziehungsrahmen, jetzt mit dem Treasury-Geschäft, also wenn wir das Geld unserer Kunden am Geldmarkt anlegen, verdienen wir dort Geld, also so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Insgesamt muss man sagen, das Spannende an unserem Geschäftsmodell ist, dass wir wahrscheinlich insgesamt von den Umsätzen, die wir pro Kunde machen, etwas weniger Umsatz machen als eine traditionelle Bank, weil wir natürlich erstens günstiger anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt nicht pro Konto im Monat 30 Euro mit Spesen zahle, sondern eben vielleicht nur 5, dann machen wir auch ein bisschen weniger Umsatz. Wir haben auch jetzt heute noch nicht ganz die Produktpalette, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was wir da noch bringen werden. Aber die Musik spielt bei uns auf der anderen Seite. Wir haben zwar ein bisschen weniger Umsätze als traditionelle Banken, auf der anderen Seite operieren wir auf einer Kostenbasis, die wahrscheinlich ein Zwanzigstel oder so oder ein Zehntel, sagen wir, von einer traditionellen Bank ist. Und das macht uns natürlich insgesamt stark. Das heißt, wenn ich von einer geringeren Kostenbasis, weil wir unser Konto läuft in der Amazon Cloud, das heißt, wir haben nicht so wie eine traditionelle Bank oder manche traditionelle Banken, heute auch nicht mehr alle, irgendwie große Datencenter. Wir haben natürlich Online-Bank keine Filialen, ja, sondern wir haben guten Kundenservice, den man eben online erreichen kann, über die App oder auch über Telefon. Und da sparen wir natürlich schon sehr, sehr viele Kosten. Und ein Kunde, der bei uns nicht aktiv ist, der kostet uns am Ende auch nichts.
Und können diese drei Säulen, wie sie heute sind, und wie ich höre, werden weitere noch dazukommen, aber grundsätzlich profitabel sein?
Ja, die sind heute eigentlich schon pro Kunde sehr gut profitabel. Am Ende ist immer die Frage, wie rechne ich ein Team dann auf diese Kostenbasis um? Ja, rechne ich das schon jetzt zu sozusagen Vollkosten? Das heißt, rechne ich alles, was wir heute ausgeben, in das gesamte Unternehmen wieder herein?
Marketing, Overhead und so weiter.
Alles. Dann sind wir heute natürlich pro Monat noch etwas negativ. Aber wenn man sich jetzt pro Kunde das anschaut, sind wir sehr, sehr profitabel. Das heißt, bei uns ist so ein bisschen die Frage, ja, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren nochmal sozusagen vielleicht 1 Million Kunden dazu bekommen, dann gehen wir so richtig in die Profitabilität und dann hast du ja diesen Inflection Point, wo du kurz vorher noch negativ bist und dann jeder Kunde, der eigentlich dazukommt, der steigert dann die Profitabilität.
Okay, du hast neue Produkte angesprochen.
Ja.
Eines würde ich gerne noch selber wissen, die Krypto. Ihr habt ja mit Bitpanda, mit deren White-Label-Lösung das Offering in Krypto anbelangt. Das hast du jetzt in den Umsatzaufteilungen noch nicht erwähnt. Ja. Bringt das schon was?
Ja, wir haben das ja Step by Step ausgerollt, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass der Kryptomarkt im letzten Jahr ja nicht sehr attraktiv war oder ziemlich abgeschmiert ist, würde ich sagen. Das heißt, wir haben das eigentlich sehr sensitiv eingeführt. Es kommt dazu auch noch das Problem, dass wir bisher noch nicht eine europaweite Regulierung haben. Das heißt, wir haben das auch nicht in allen Märkten gleichzeitig eingeführt. Wir haben das nur in den Märkten eingeführt, wo die Regulierung klar ist. Also zum Beispiel in Deutschland ist die Regulierung klar, da hat Bitpanda auch eine eigene Lizenz und in ein paar anderen Ländern. Jetzt vom Gesamtprodukt Crypto sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie sich das entwickelt. Also wir haben so angestrebt gehabt, dass so um die 5% unserer Kunden Krypto ab und zu traden und verwenden. Wir sind heute knapp darunter nach ein paar Monaten nach Einführung bei den Kunden, denen wir das schon eröffnet haben. Und eigentlich entwickelt sich das gut. Man muss aber schon sagen, dass dieser Krypto-Hype, den wir sozusagen vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren erlebt haben, dass wir den wahrscheinlich heute nicht mehr sehen. Warum ist unabhängig davon, dass Krypto natürlich für uns schon auch für junge Kunden ein Produkt ist, das viele junge Kunden zum ersten Mal nehmen, um zu investieren. Die haben vorher keine Shares gehabt, haben sich vorher damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Deswegen glaube ich, ist ein gutes Einstiegsprodukt für viele, bewegt sich auch viel. Man muss schon noch sehen, es ist natürlich schon risikobehaftet auch. Ja. Aber es ist ein gutes Einstiegsprodukt, einfach um mal mit ein paar hundert Euro zu testen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich was verkaufe, mache ich einen Profit, wenn ich was kaufe, zahle ich mal eine Gebühr oder zahle ich keine Gebühr, wie hoch ist die? Langfristig geht es aber schon, oder ist deswegen das Krypto-Produkt für uns so wichtig, weil die Usability, die man dort sieht, also wie die Charts aussehen, wie ich was kaufen kann. Ich kann heute das einfach auf der App öffnen, mit einem Klick sozusagen eine Kryptowährung kaufen. Die gleiche Usability werden wir in den nächsten 12 Monaten auch für Aktientrading sozusagen bringen. Okay. Und deswegen ist dieses Produkt für unser Team über Krypto hinaus sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich ein Team haben, das diese ganze Usability, die User Journey gemacht hat, das sich jetzt auch intensiv damit beschäftigt. Auch wenn man sagt, okay, das sind nur 5% unserer Kunden, die das verwenden, lernen wir dann natürlich extrem viel schon für das Aktientrading und Share-Trading-Produkt. Und deswegen ist es für uns als Unternehmen eigentlich wichtiger als nur Krypto. Es war unser erster Schritt Richtung, ich kann was mit meinem Geld machen und auch was investieren.
Das heißt, N26 wird sich noch intensiver dem Thema Veranlagung für die eigenen Kunden widmen, kann man das so sagen? Und was kommt da? Gibt es da schon Announcements?
Ja, also du hast ja erwähnt, dass wir mit Bitpanda das White-Label-Thema gemacht haben im Krypto-Bereich. Ich glaube, wir werden im Share-Trading-Bereich sicher auch in Richtung White-Label gehen, weil das Learning aus der Zusammenarbeit mit Bitpanda war schon, wenn wir einen Player finden, der auch sich auf B2B konzentriert, dann können wir eigentlich von den Stärken dieses Players profitieren, können das relativ einfach bei uns integrieren. Man muss die regulatorische Komponente immer noch beachten, aber wir sind natürlich Bank, der Partner muss immer auch gut reguliert sein, also muss die Lizenzen auch gut mitbringen. Und dann ist es eigentlich erfolgsversprechend, weil wenn man sich anschaut, was sich auf den Kryptomärkten abgespielt hat im letzten Jahr, muss ich sagen, das hat uns jetzt N26 nicht so viel operativ, würde ich sagen, gekostet oder Management Attention gekostet, weil das alles bei sozusagen Bitpanda liegt. Im Share-Trading-Bereich ist es natürlich noch ein bisschen anderes Produkt, aber auch da, glaube ich, ist sozusagen die Zusammenarbeit mit einem Partner, der darauf spezialisiert ist, sicher erfolgsversprechend für die Zukunft.
Wie kann sich generell eure Produktpalette weiterentwickeln? Also was habt ihr vor an neuen Innovationen, an neuen Produkten?
Naja, wir machen einerseits, ich würde immer sagen, wir haben so 3-4 Blöcke, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist alles im Hintergrund, was man nicht sieht. Da geht es um Verifikation des Kunden, Fraud Protection, wo wir zum Beispiel einen AI-Algorithmus verwenden mit, glaube ich, über 2000 Datenpunkten, der immer besser wird. Das sind so Innovationen im Hintergrund, die der Kunde gar nicht so merkt. Aber auch so Themen wie Customer Service Automatisierung, Chatbot, den wir verwenden, da tut sich natürlich schon sehr, sehr viel. Ja, wie wird man da besser? Wie gibt man einfach dem Kunden ein besseres Service? Also ein Riesenthema, wo auch sehr, sehr viele Produktteams arbeiten, wo man jetzt nicht sagen kann, hey, wir haben jetzt irgendwas Neues integriert, sondern es läuft eigentlich vieles im Hintergrund. Dann haben wir das Kernthema des Produkts, wo wir immer schon sehr gut waren, ist das Day-to-Day-Banking. Also wie kann ich meine Rechnung überweisen, wie kann ich die Karte verwenden, wie kann ich die Karte sperren, wie kriege ich einen Kontoauszug. Da sind wir, glaube ich, Marktführer in Europa. Das bauen wir natürlich immer weiter aus. Wir sind so kleine Innovationen, die wir da bringen. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Spanien nochmal ein lokales Peer-to-Peer-Payment-Scheme angeschlossen. Da sehen wir jetzt sofort, dass irgendwie 30% unserer Kunden das verwenden oder 40% in Spanien und wir dadurch wieder mehr Aktivität in Spanien haben. Aber das sind so Themen, die zum Day-to-Day-Banking gehören. Dann kennst du wahrscheinlich auch aus der Verwendung der App das ganze Thema Spaces, Sparkonten, Unterkonten, Sparpläne, all diese Themen. Diesen ganzen Bereich haben wir jetzt erweitert mit Krypto, ein bisschen zum Investieren auch. Werden wir weiter erweitern um ein Sparprodukt, also ein zinszahlendes Sparprodukt. Und werden wir in Zukunft auch erweitern, wie schon erwähnt, mit einem Share-Trading-Produkt. Und wenn man da, wir können heute schon sehen in den Spaces, haben die Kunden von uns einige Milliarden Euro heute schon liegen, obwohl wir da keine Zinsen eigentlich bezahlen.
Okay.
Und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial da, dass die Leute da dann auch Investments machen. Und man hat schon in Deutschland, Österreich, auch in Zentraleuropa generell schon das Problem, dass man noch immer einen schwierigen Zugang hat, ein Depot zu eröffnen. Das ist einfach schwieriger, als wenn man es jetzt mit 2 Klicks bei der Bank schon macht, wo man schon ist. Ja. Das heißt, da, glaube ich, sehen wir riesiges Potenzial.
Das heißt, die Guthaben in Spaces kriegen eine Verzinsung, salopp gesagt.
Ja, also wir überlegen da gerade verschiedene Produkte.
Okay.
Ja, aber wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man lockt das ein bisschen ein, eine gewisse Zeit, oder da werden wir uns verschiedene Ideen überlegen. Ja, müssen wir auch natürlich competitive pricen, was die anderen so machen. Mhm. Das sind so ein paar Überlegungen, die das Produktteam hat. Ja. Also das ist das Thema Investieren. Investieren, glaube ich, aber das Wichtigste für den Kunden, würde ich schon sagen, ist Share Trading am Ende. Ja, weil auch beim Interest-Bearing-Account, ja, ob man jetzt 1-2% Zinsen bekommt, wenn man am Ende 10% Inflation sieht, ich glaube, ich auch nicht so die richtige Rechnung. Und dann sehen wir noch auf der Seite, was wir auch schon lange machen, auch in Österreich machen, ich habe zu wenig Geld, machen wir auch ein bisschen Kredit. Also Überziehungsrahmen machen wir in Deutschland und Österreich, erweitern das jetzt auch auf Frankreich. Das sind so die klassischen Kontoprodukte, die man so rundherum braucht. Wir machen auch Buy Now, Pay Later, aber eher, damit unser Kreditalgorithmus lernt, das sehe ich jetzt nicht als großes Produkt, das unser Umsatzbringer ist, aber so alles, was um das Konto herum gebraucht wird, auch auf der Seite, brauche ich Geld, das machen wir auch.
Großartig. Wann kommt das alles? Kannst du das schon abschätzen? Heuer oder?
Ja, ich meine, die ganzen Kreditsachen, die haben wir schon, also Überziehungsrahmen und so weiter kannst du machen, alles im Kontobereich auch. Ich glaube, die großen Neuerungen, die kommen, ist das zinstragende Produkt. Das wird jetzt, ich denke, in den nächsten Monaten kommen. Wir überlegen uns noch, in welchem Markt wir das zuerst ausprobieren, wahrscheinlich in einem unserer kleineren Märkte. Und dann in den nächsten 12 Monaten, glaube ich, werden wir ein Share-Trading-Produkt auch auf den Markt bringen.
Okay. Ein weiteres Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde, das auch sozusagen in den Medien angesprochen wurde. Es gab ja, glaube ich, eine geleakte E-Mail eures Führungsteams vor einem Jahr. Und sie haben auf gewisse Probleme, sage ich mal, hingewiesen. Um was geht es da jetzt wirklich und wie ist die Lage? Wie ist die Führungskultur bei N26? Regiert sie mit Angst und Schrecken oder wie kann man sich das gut vorstellen?
Das Wichtigste eigentlich für uns als Führungsteam, ja, und das bin nicht nur mein Co-Founder und ich, sondern das ist eigentlich unser ganzes Executive Team. Ich glaube, für uns alle ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Unternehmen eine offene Unternehmenskultur leben. Und wir haben in der E-Mail oder sozusagen in den Medien wurde so ein bisschen geschrieben, Kultur der Angst und so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal auch klarstellt. Ich glaube, für uns als Unternehmen ist es ganz wichtig, diese Offenheit der Kultur zu haben. Und ich glaube auch, die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten heute, die empfinden das auch so.
Ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben jetzt über 1.300 Mitarbeiter in verschiedenen Locations. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen, weil ich glaube, es war schon enttäuschend auch irgendwie für die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, wenn sie dann sowas in der Presse lesen und am Ende dann irgendwie beeinflusst das ja einen ganz persönlich auch, weil man ja jeden Tag in dem Unternehmen arbeitet. Und ich persönlich, aber ich glaube auch viele andere in unserem Unternehmen empfinden das einfach ganz anders. Wie gehen wir dem auch nach und wie tracken wir das auch sozusagen nicht nur, dass ich subjektiv sage, wir haben eine offene Unternehmenskultur, sondern wir haben ein paar ganz gute Sachen eingeführt in den letzten 24 Monaten. Wir haben erstens so ein Mitarbeiter-Feedback-Tool, wo die Mitarbeiter alle 2 Wochen anonymisiert Feedback geben. Das wird dann für die Teams aufgespalten, damit können die Manager auch arbeiten. Weil es gibt natürlich in jedem Startup immer ein Team, da funktioniert es ein bisschen besser, ein anderes Team, da funktioniert es vielleicht ein bisschen schlechter. Und da fragen wir verschiedene Dimensionen ab. Und da geht es auch um die Offenheit der Kultur, da geht es um Feedback, da geht es aber auch um andere Themen.
Ja, und wie sind die Scores da?
Die sind eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben ein paar so Themen, wo ich weiß, dass wir noch besser sein können. Ja, bin aber insgesamt, muss ich sagen, mit den Scores sind wir schon zufrieden. Man kann immer, und ich würde sagen, eigentlich sozusagen sehr zufrieden, man kann immer noch besser sein. Aber am Ende ist die eine der wichtigen Kennzahlen, die man sich natürlich am Ende dann anschauen kann, ist natürlich auch die Mitarbeiterfluktuation. Mhm. Und da kann ich sagen, wenn wir so in der Corona-Krise, Anfang der Corona-Krise, da hatten wir schon als Unternehmen eine sehr hohe Fluktuation. Ja, da sind schon viele Leute auch immer wieder weggegangen, haben gewechselt. Heute sind wir da bei einer durchschnittlichen Fluktuation, die irgendwo zwischen 10% und 15% ist. Ja, wenn man sich das umrechnet, sind die Leute da schon viele Jahre bei uns in der durchschnittlichen Zugehörigkeit. Ja. Und wir sind ja schon noch in einer schnelllebigen Branche, da sind wir sehr gut. Und der Branchenschnitt ist ja eher so um die 30% plus. Das heißt, Zugehörigkeit ist eigentlich sehr gut, Retention ist sehr gut, wir machen viel in den Bereichen. Aber nochmal zurück, ich glaube, das Wichtigste ist offene Kommunikation. Das Wichtigste ist auch, dass die Mitarbeiter ihren Impact sehen. Wir müssen auch viel mit den Führungskräften arbeiten, inklusive mir, inklusive des Executive Teams.
Habt ihr dort ein größeres Problem gehabt? Weil das waren einige Führungskräfte, die eine besorgte E-Mail anscheinend geschrieben haben, die E-Mail nicht gelesen. Die sind mittlerweile, glaube ich, einige davon auch nicht mehr da. Waren das einfach berechtigte Sorgen damals oder gab es andere Hintergründe?
Ja, man muss schon sagen, dass wir natürlich über die letzten Jahre unser Führungsteam schon auch etwas verändert haben. Trotzdem muss man auch dazu sagen, wenn man sich heute unser Führungsteam anschaut, und da über die Positionen hinweg geht, dann ist die durchschnittliche Zugehörigkeit zu unserem Unternehmen über 5 Jahre. Mhm. Also wenn ich mein ganzes Executive-Team anschaue, sind die im Durchschnitt über 5 Jahre da. Jetzt ist zum Beispiel unser Chief Product Officer, der ist jetzt seit 2 Jahren da. Unser CFO, der Arndt, der von Flixbus gekommen ist, der ist jetzt gerade zum Unternehmen gekommen. Der ist ganz neu da. Trotzdem haben wir eine durchschnittliche Zugehörigkeit, die wahrscheinlich über 5 Jahre liegt. Das heißt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben natürlich auch immer wieder am Weg auch Manager verloren, ja, und haben neue Manager dazugeholt. Das gehört aber zu einem Teil auch zum Startup-Sein dazu. Ja, man muss schauen, ob die Leute dazu passen. Beidseitig ist nicht nur von uns. Und da muss man einfach schauen, wie man am besten weitermacht. Und da bleiben nicht immer alle da, weil das Unternehmen hat sich natürlich auch verändert über die letzten 5 Jahre oder die letzten 10 Jahre.
Wie hat sich deine Rolle verändert oder weiterentwickelt?
Die ist natürlich heute eine Rolle, die noch viel stärker mit Kommunikation zu tun hat. Ich bin im Unternehmen, muss ich natürlich mehr eben an der Kommunikation, auch die Kommunikation für alle Teams, sozusagen, man kann nicht heute hingehen und sagen, mit einem heute einchecken, das ging bei bis zu 100 Mitarbeitern, geht da kennt man jeden, aber wenn man jetzt über 1.300 Mitarbeitern hat, muss man schon eine stärker vorgefertigte oder eine stärker überlegte Kommunikation, würde ich sagen, haben und auch verschiedene Kommunikationskreise. Wir machen das zum Beispiel heute so, wir haben ein Executive Leadership Team, das sind so 8 bis 10 Leute. Dann haben wir nochmal einen Führungskreis im Unternehmen, das sind so die Top 50, 60 Führungskräfte. Mit denen treffen wir uns einmal im Monat, auch für einen ganzen Tag. Und man muss halt schauen, dass man so verschiedene Rhythmen auch einhält. Das ist, glaube ich, der eine Themenbereich. Und auf der anderen Seite habe ich halt natürlich trotzdem ein Top-Team mit meinem Executive-Team. Ich arbeite natürlich hauptsächlich mit denen heute. Da, glaube ich, muss man ganz eng mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube aber trotzdem, dass Führungskräfte insgesamt schon die Materie stark verstehen müssen. Mhm. Weil ich höre oft, auch so, wenn man so mit Leuten spricht, die vielleicht mehr aus traditionelleren Industrien kommen, ja, muss man total irgendwie hands-off arbeiten. Ich erwarte schon, und das erwarten wir als Führungskräfte auch von den Mitarbeitern, dass die in den Themen drinnen sind, dass sie das verstehen. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass man den Mitarbeitern im Day-to-Day auch nur helfen kann, wenn man die Probleme versteht. Und deswegen muss man teilweise auch natürlich tief in die Themen reingehen. Nicht ich, aber alle im Unternehmen, teilweise natürlich auch ich. Wenn es wo nicht funktioniert, bin ich auch da.
Bist du heute eher ein Gründer oder Gründer-CEO oder ein Banker?
Also ich habe mich immer bezeichnet als jemand, der sehr Feuer und Flamme für digitale Geschäftsmodelle ist. Und was mir an unserem Produkt heute sehr, sehr viel Spaß macht, ist einerseits diese tägliche Interaktion mit dem Kunden, auch diese starke emotionale Bindung. Also wenn du heute dein Gehalt nicht überwiesen bekommst Ende des Monats, dann wirst du wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit auch die Bank anrufen und fragen, wo das ist. Und nicht nur den Arbeitgeber, vielleicht hat er es einfach nicht überwiesen. Also man ist schon ganz emotional damit verbunden. Das Geld ermöglicht einem auch viel. Also so ein Bankkonto ermöglicht einem viel. Und wir können eigentlich durch das Bankkonto unseren Kunden, wenn wir das gut machen, auch Träume verwirklichen. Weil alles, was ich kaufen will, wenn es irgendwie materiellen Bezug hat, muss ich das finanzieren, muss ich darüber nachdenken. Also da haben wir ein Produkt, das sehr spannend ist. Zurück zur Frage, Banker oder Nicht-Banker. Ich glaube, wir sind heute eine Bank. Wir haben eine europäische Bank, also eine deutsche Banklizenz. Da gibt es nichts drumherum. Also wir machen Retail-Banking. Das heißt, ich glaube auch, dass die Banker in der Zukunft halt sehr, sehr viel auch Coder sind. Ja, vieles, was bei uns gemacht wird, ist technologiebasiert. Das heißt, die Wichtigkeit der Technologie im Banking spielt heute eine viel größere Rolle, als sie vorher gemacht hat. Und ich glaube, wir sind heute bei N26 natürlich Banker, weil wir ein Retail-Banking-Produkt haben.
Hast du dir jemals gedacht, für dich selber, für deine eigene Rolle, weil das für viele Gründer, da gibt es natürlich unterschiedliche Wege und Planungen, ja? Aber für viele Gründer ist sozusagen ein großer Meilenstein, operativ aus dem eigenen Unternehmen auszusteigen, auch in Silicon Valley, und das einem Management zu übergeben. Hast du dir jemals gedacht, Mission accomplished, ich habe getan, was ich tun wollte, weil können tust du es jedenfalls. Es ist nur die Frage, ist die Leidenschaft für die Phase noch immer da? Wie ist das bei dir? Bleibst du das operative CEO oder strebst du es an, irgendwann das auch zu übergeben?
Man muss das, glaube ich, als Manager, nicht nur in meiner Position, aber jede Führungskraft in unserem Unternehmen, muss sich eigentlich in regelmäßigen Abständen auch selbst hinterfragen. Ist man der Richtige für den Job? Hat man da die Motivation? Hat man die Performance? Ich glaube, man darf das jetzt nicht jeden Tag machen oder jede Woche, aber so, ich mache das sicher so im Halbjahresrhythmus. Schaue ich mir mal an, wie war das letzte halbe Jahr? Was erwarten wir uns fürs nächste halbe Jahr? Und da muss man das, wenn man das wieder mit Ja beantwortet, glaube ich, dann kann man da weitermachen. Und glaube ich, ist man noch der Richtige, das zu tun. Ich glaube, wenn man dann anfängt zu zweifeln, muss man sich wahrscheinlich mal überlegen, wo man sich verstärkt. Aber am Ende ist es das Team. Ja? Also es hängt ja auch nicht von einer Führungskraft ab. Natürlich als Gründer bin ich heute mehr in der Öffentlichkeit und ich bin natürlich am Ende für viele Themen auch letztverantwortlich als CEO des Unternehmens. Das hat nicht nur mit dem Gründer zu tun, aber auch als CEO des Unternehmens. Das macht immer noch Spaß. Aber man muss das einfach akzeptieren, aber am Ende ist es das Unternehmen. Ja, also wir haben, ich habe vorher schon erwähnt, viele 100 Mitarbeiter, wir haben ein super Führungsteam und die machen die Arbeit. Ja, ich bin am Ende, muss ich viel kommunizieren, muss auch in der Öffentlichkeit stehen, aber am Ende müssen die das Schiff bewegen.
Und das Unternehmen jetzt, also das sind so die Dinge, die die Gründerinnen und Gründer wirklich dann beschäftigen. Ja, und du musst die Frage auch nicht beantworten, aber das Unternehmen gäbe es auch ohne Valentin Stalf.
Sicher gäbe es ein Unternehmen morgen auch ohne mich.
Okay.
Also ich glaube...
Weil das ist schon ein Qualitätszeichen eigentlich für deine Arbeit, ne?
Ja klar, aber man muss... Also ich glaube, oft tendiert man dazu, sozusagen die eigene Rolle auch etwas zu überschätzen im Unternehmen. Aber gute Unternehmen zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie auch am Tag danach oder in den Monaten und Jahren danach gut funktionieren. Mhm. Und das ist alles, was wir als Führungsteam heute machen, ist funktionierendes Unternehmen zu bauen. Ja. Trotzdem glaube ich, dass man Impact haben kann.
Ja.
Aber trotzdem sollte das Unternehmen funktionieren, auch wenn ich nicht da bin.
Und das ist jetzt noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Ich war in September letzten Jahres in San Francisco bei Dreamforce, das ist die Veranstaltung von Salesforce. Mhm. Und dort trifft auch der Mark Benioff auf, der Salesforce-Gründer. Ja. Der Salesforce ist, glaube ich, mittlerweile, weiß nicht, 25 Milliarden Unternehmen, hochprofitabel und so weiter. Der müsste es nicht mehr tun. Und ich bin dort gesessen und habe ihm zugehört und ich dachte mir, Wahnsinn, der gibt noch immer den Spirit und die Grundwerte dieses Unternehmens her. Mein Gefühl war damals, ihm zuhörend, es ist schon wichtig, dass er eine gewisse Präsenz da hat. Dieselbe Frage für dich. Nicht nur für N26, ja. Du hast auch Investments in anderen Startups, hast extrem viel gesehen. Ja. Wie wichtig ist diese Präsenz oder was macht sie aus des Gründers, wenn es um die ursprüngliche DNA des Unternehmens geht?
Also ich meine, am Ende ist es, glaube ich, schon so, dass man natürlich als Gründer auch Sachen beitragen kann, hoffentlich. Ja? Und am Ende muss man da auch nochmal die Leute fragen, mit denen man arbeitet. Aber ich oder auch andere Führungskräfte bei uns Unternehmen springen natürlich ihre eigenen Ideen ein, ihren eigenen Spirit ein. Und ich glaube, es wäre auch schade, wenn man da keinen Beitrag hat. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig. Und als Gründer, wenn man die Möglichkeit hat, im Unternehmen langfristig zu sein, hilft einem natürlich schon die Gründerrolle auch. Weil man ist natürlich schon ein Vorbild für viele Mitarbeiter. Ja. Viele Mitarbeiter sind vielleicht sogar zum Unternehmen gekommen, weil sie ein Interview gelesen haben oder weil sie was vom Unternehmen gehört haben. Nicht alle. Aber ich glaube, diese Symbolkraft eines Gründers, die kann man, wenn man sie gut ausspielt, auch positiv nützen und das positiv vernetzen. Bedeutet nicht, dass ein Unternehmen, wo der Gründer nicht mehr an Bord ist, jetzt nicht gut sein kann, aber ich glaube, es ist ein extra Boost vielleicht.
Und gleichzeitig darf man nicht die Bremse sein für die Entwicklung anderer im Team und fürs Wachstum des Unternehmers.
Richtig.
Vielleicht noch abschließend, wenn wir dich schon da haben, ein paar allgemeine Themen. Ja. Silicon Valley Bank muss da gerettet werden, Credit Suisse muss da gerettet werden. Hat das Auswirkungen für euch jetzt als Bank?
Also Silicon Valley Bank haben wir persönlich als Unternehmen gar keine Relation, keine Business Relation gehabt, auch kein Exposure gehabt zur Silicon Valley Bank.
Gar keine Einlagen dort.
Keine Einlagen dort. Ich glaube, man muss sagen, es ist auch ein sehr spezifisches Phänomen gewesen, die Silicon Valley Bank, weil sie eben im Startup-Bereich sehr stark war. Bei uns jetzt nicht, aber ich habe jetzt im Nachhinein auch herausgefunden, dass eigentlich viele deutsche Startups oder auch Fonds in Europa dort schon Geld eingelegt gehabt haben. Aber eigentlich ganz spezifisches Kundensegment. Und das wurde ja der Silicon Valley Bank auch zum Verhängnis, weil sie eben einen sehr kleinen Kundenkreis und sehr gleichgeschalteten Interessen hatte. Und wenn einer davon anfängt zu reden und sagt, hier, wir müssen das Geld abziehen, ziehen plötzlich alle ab. Und die haben ja riesige Liquiditätsabflüsse gehabt. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich im Risikomanagement sozusagen dieses Clustering nicht so gesehen. Und auf der anderen Seite ganz langfristig in Hypotheken investiert. Mhm. Und das ist die klassische Fristentransformationsthematik, wo man Geld nimmt, das täglich fällig ist, Kundeneinlagen, dann noch sehr geclustert und auf der anderen Seite langfristig investiert bei einem niedrigen Zinssatz. Und das ist denen am Ende zu Verhängnis geworden. Und ich glaube aber, das ist schon ein sehr spezielles Geschäftsmodell. Okay. Wenn wir es jetzt bei uns anschauen oder auch bei anderen Banken, sind die Einlagen natürlich sehr diversifiziert. Wir sind in vielen Ländern in Europa Retail-Kunden, die ganz unterschiedlich ticken. Viel also kleiner. Ist schon was ganz anderes. Viel kleiner natürlich. Also ist was anderes, wenn jetzt jemand wo 100, 200 Millionen liegen hat und dann gibt es irgendwie ein Gerücht, dass da keine Liquidität ist, dann ziehen die das natürlich ab. Ja. Wenn jetzt jemand am Konto 5.000 oder 50.000 Euro liegen hat, wir haben ja die europäische Einlagensicherung, die geht bis über 100.000 Euro oder also 100.000 Euro, dann ist das ja eigentlich alles gesichert. Das heißt, diese Themen gibt es bei uns gar nicht.
Credit Suisse, hat das Auswirkungen auf euch?
Ich meine, Credit Suisse ist, glaube ich, auch zum einen Teil ein Schweizer Phänomen. Ja, man muss sich auch nochmal die History der Credit Suisse anschauen, mit sehr vielen CEO-Changes, über die letzten Jahre immer wieder versucht, Kapital, Eigenkapital aufzunehmen. Wo man die Auswirkungen der Credit Suisse sieht, ist das natürlich die Spreads, also die Kosten eigentlich für Fremdkapital bei Banken deutlich teurer geworden sind. Kurzfristig, wir haben es auch schon wieder gesehen in den letzten Wochen, dass es wieder hinuntergegangen ist, wird sich auch wieder einpendeln. Ich glaube, die Lösung, die jetzt da gefunden wurde, muss man schauen, wie die jetzt wirklich sich etabliert über die nächsten Wochen. Am Ende hat man es geschafft, dass die Bank sozusagen nicht komplett kollabiert ist, was, glaube ich, gut ist für die Schweiz. Aber auch, ich meine, wer hat dort Retail-Banking-Einlagen? Ja, niemand in Deutschland oder in Mitteleuropa, wenn dann Privatkunden vielleicht. Aber das große Retail-Geschäft der Credit Suisse ist ja in der Schweiz. Man lernt aber auch wieder, dass die ganz großen Banken, glaube ich, die Komplexität der Geschäftsmodelle schon sehr schwierig zu überblicken ist. Und deswegen, glaube ich, ist ein Vorteil von unserem Modell natürlich, dass wir Retail-Banking machen, dass wir ganz klar einen Fokus haben und ganz klar auch fokussiert sind und das Modell dadurch ein bisschen einfacher wird.
Ja. Weil man verschiedene sieht. Siehst du jetzt eine große nächste Bankenkrise, globale, auf uns kommen oder kann man uns beruhigen in dieser Hinsicht?
Ja, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall beruhigen. Also ich stelle schon fest, dass in Europa sind die Banken natürlich schon sehr stabil aufgestellt, vor allem die großen Retailbanken, also da, wo der Privatanleger sein Geld hat, inklusive uns, wir sind ja hochreguliert vom Regulator, das ist ja schon alles sehr wurde sehr viel investiert über die letzten Jahre, Risikomanagementmodelle, also auch so Themen, wenn man dann hört, dass größere Startups dann bei einer Bank nur ihr Geld haben und so. Ich meine, das sind ja Themen im Banking, wo man ganz klare Vorgaben hat, auf wie viele Banken man das verteilen muss, wie viel Risikocluster man haben darf. Also es ist schon ein sehr, sehr regulierter Markt, der aus meiner Sicht schon heute sehr stabil aufgestellt ist und auch eigentlich in Deutschland, auch in Europa, einen guten europäischen Regulator hat. Und das funktioniert, glaube ich, gut.
Der Grund, wieso ich dich davor gefragt habe, ob es die N26 auch ohne Variant in Stealth gibt, und dann habe ich aber die Zusatzfrage vergessen, ist auch, weil ohne dass es so wäre, würde es ja auch kein IPO schaffen können, weil natürlich die Investoren wissen wollen, ob das Unternehmen für sich existenzfähig ist. Insofern noch einmal die Frage, wie schaut diese Roadmap aus? Bleibt IPO trotzdem noch eine Vision oder hat sich da was geändert?
Ja, also man muss sich mal anschauen, wie sich die Finanzmärkte sozusagen entwickeln. Ich meine, die Tech-Stocks, also die ganzen Wachstumsaktien auf den Börsen, nicht nur von uns, also die schon an den Börsen sind, die machen natürlich momentan schon eine harte Zeit durch, obwohl sie eigentlich fundamental sehr gute Geschäftsmodelle haben aus meiner Sicht. Und ich glaube, es braucht da sicher noch ein Jahr, vielleicht sogar länger, damit sich das wiederholt, damit das Mindset der Investoren sich auch wieder ein bisschen ändert, damit man auch nachhaltige Zahlen wieder dort sieht, vielleicht von einigen Unternehmen. Aber der Weg zu einem Börsengang, das habe ich früher schon gesagt, ist natürlich immer ein Ziel von einem Gründer, weil da kann man natürlich das Unternehmen sehr gut eigenständig auch lassen. Das Managementteam kann sich verwirklichen, kann weiter die Ideen nach vorne treiben. Ist eigentlich eine zusätzliche Finanzierungsrunde, würde ich sagen, die nochmal extreme Professionalisierung bringt. Und das sollte sicher für uns ein Ziel sein über die nächsten Jahre. Aber es ist extrem schwierig vorherzusagen, ob das jetzt in 3 Jahren ist oder in 5 Jahren. Also da sind wir heute zu früh.
Valentin, vielen Dank für all die Insights. All the best.
Danke vielmals.
Danke fürs Dabeisein. Valentin Stalf, Co-Founder und Co-CEO von N26. Mit vielen aktuellen Insights. Danke fürs Dabeisein und tschüss.